Liebe Geschwister und Freunde, gestern Abend haben wir hineingeschaut in das Kapitel Hebräer 1 und heute Vormittag soll uns Hebräer 2 beschäftigen. Ich habe mich im Winter mit diesen beiden Kapiteln ein wenig näher beschäftigt und gestaunt, was da alles steht. Es geht uns wohl immer wieder so, dass wir ein Kapitel der Bibel vielleicht schon 10-mal gelesen haben und seit Jahren oder Jahrzehnten kennen und es doch noch nicht richtig kennen. Und irgendwann geht uns ein Licht auf. Gott steckt uns ein neues Licht auf durch den Geist der Hüllenhinwegnahme, wie Paulus es einmal in Epheser 1 nennt. Über Hebräer 1 könnte man die Überschrift setzen: ein zehnfaches Bild von Jesus Christus. Da haben wir gestern Abend ein wenig hineingeschaut. Und über Hebräer 2 könnte man die Überschrift setzen: Konsequenzen aus dem Christusbild von Hebräer 1. Es geht um praktische Konsequenzen und prophetische Konsequenzen. Immer wenn wir Gottes Wort hören, hat das auch praktische Konsequenzen. Wir sind ja nicht, wenn wir unter Gottes Wort zusammenkommen, auf einem Philosophenkongress. In Stuttgart war vor einigen Jahren ein Philosophenkongress, also ich war nicht dabei, ich gehöre nicht dahin. Aber ich stelle mir vor, edle Angesichter, nachdenklich gesenkte Häupter, sie machen sich Gedanken, hat die Welt einen Sinn, hat mein Leben einen Sinn, gibt es einen Gott, wenn ja, was ist das für ein Gott? Und von so einem Philosophenkongress kann man nach Hause gehen ohne praktische Konsequenzen. Man denkt über gewisse Themen nach, interessant, was da der eine für eine Hypothese hatte, vielleicht stimmt sie, vielleicht auch nicht. Das muss keine Konsequenzen haben für das Leben und den Wandel. Anders, wenn wir unter Gottes Wort zusammenkommen. Das ist nie so, dass wir auf der Zuschauertribüne sitzen. Das ist nie so, dass wir sagen, sehr interessant. Ich sagte es vor einer Woche, als ich den Gottesdienst auf der Langensteinbacher Höhe zu halten hatte, wo sehr viele Menschen sonntags zusammenströmen. Ich sagte, ich wäre gespannt, einmal zu hören, was sie alles zu Hause, den zu Hause gebliebenen erzählen, wenn ein Kranker nicht mit konnte oder jemand nicht mit wollte, wenn der Ehepartner oder Kind oder Vater oder Schwager oder Nachbar fragt, wie war's denn? Sehr interessant. Und ich sagte, das genügt mir nicht, das wäre mir zu wenig. Das würde mich nicht sehr erfreuen, sehr interessant. Wir kommen nicht bloß deshalb zusammen unter Gottes Wort, dass wir anschließend sagen, es war ein bisschen langweilig, war ein bisschen eintönig oder es war temperamentvoll oder es war interessant. Um das geht's nicht, ihr Lieben, das ist zu wenig. Auch Wissensbereicherung allein wäre zu wenig. Gottes Wort will uns persönlich packen. Und so haben wir also in Hebräer 2 zunächst praktische Konsequenzen in den ersten Versen, ehe dann prophetische Konsequenzen kommen, ab Vers 5. Ich möchte jetzt den Text von Hebräer 2 erst einmal lesen. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jetzt prophetische Konsequenzen, Vers 5. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles oder für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm um des Willen das All und durch den das All, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen oder durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht: Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung oder der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer, das heißt zuverlässiger, glaubwürdiger, hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Ihr Lieben, ich will nicht versuchen, dieses Kapitel nun Vers für Vers auszulegen. Das möchte ich nicht. Da würden wir wahrscheinlich mit einer Stunde auch nicht hinkommen. Sondern ich will ein paar Akzente setzen. Als Bruder Karl Geyer noch lebte, der Begründer des Paulus Verlages, der schon 1955 heimgerufen wurde, als er noch lebte und diente, da kam es einmal vor, wie das ja öfter vorkommt, dass einer zum anderen sagt: komm mal mit in die Versammlung. Heute spricht ein Bruder, der hat was zu sagen, hör ihn dir mal an. Gut, und derjenige kam mit. Und nach der Stunde fragte dann der denjenigen, den er mitgenommen hatte: Nun, wie hat dir es gefallen? Antwort: Ach, es war recht gut, nur die Engel, die kamen ein bisschen schlecht weg. Die Engel kamen etwas schlecht weg. Und wenn Sie öfter unseren teuren Bruder Arthur Muhl aus Zürich gehört haben, mit dem ich kürzlich noch in Eschi in der Schweiz zusammen dienen durfte, er ist aber inzwischen 86 Jahre alt, ist auch ein besonderes Wunder Gottes, wenn man da noch frisch und frei Gottes Wort verkündigt. Von unserem Bruder Arthur Muhl könnte man solches ja auch sagen. Also ich musste gestern denken, Hebräer 1, das ist eigentlich richtig Muhl-Theologie. Wie meine ich das? Bei Arthur Muhl kommen auch die Engel manchmal schlecht weg, könnte man von ihm sagen. Und das ist so gemeint, sogar die heiligen Engel kommen nicht immer gut weg. Für manche Christen ist es das höchste der Gefühle: O Vater, mach mich einmal deinen lieben Engeln gleich. Und wir wissen, was wir so im Volksmund alles reden über die Engel. Man sagt, so ein kleiner Junge, das ist manchmal ein Engel mit dem B davor. Und was man alles so Redensarten hat über die Engel. Ein Engel bist du auch nicht. Und was man so alles redet. Und man stellt sich dabei vor, unter Engel ein sozusagen irrtumsloses Wesen. Das sind sie nach der Schrift gar nicht. Sogar seinen Engeln wirft er Irrtum vor, steht einmal im Buche Hiob. Sogar seinen heiligen Knechten, ganz zu schweigen von dem abgefallenen Drittel der Engelwelt, das in Dämonie stürzte unter dem Anführer des Satans. Dass es ein Drittel sei, entnimmt man aus Offenbarung 12, wo dieser Drache mit seinem Schwanz den dritten Teil des Himmels mit sich zieht. In Hebräer 1, so haben wir gestern gesehen, haben wir ein wunderbares Bild von Jesus Christus und allein in den ersten drei Versen ein achtfaches Bild von Jesus. Er ist der Sohn, er ist der Erbe, er ist der Schöpfer der Äonen, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Er ist Abdruck oder Prägestempel Gottes, von Gott geprägt und wiederum prägend. Er ist der Träger des Alls, er ist der Gekreuzigte und er ist der Erhöhte. Dieses Achtfache steckt allein in den ersten drei Versen dieses Briefes, dessen Verfasser nicht angegeben wird. Es könnte Apollos sein, wie ich gestern Abend versuchte zu begründen, aber genau wissen wir es nicht. Nachdem er am Anfang in wenig Versen, in drei Versen so viel zusammendrängt, ein achtfaches Bild von Jesus in drei Versen, da nimmt er sich dann 11 Verse lang Zeit, von Vers 4 bis Vers 14 in Hebräer 1, um was zu beweisen? Jesus ist erhabener als die Engel. Und da fanden wir also noch ein 9. und ein 10. Jesus, der über die Engel hoch erhabene, und Jesus, der in einer Person ist, Herrscher Gott und Schöpfer Gott. Erstaunlich, wie hier Zitate aus dem Alten Testament genommen werden. Er greift hinein ins Alte Testament. Apollos war nach Apostelgeschichte 18 ein beredter Mann und mächtig in den Schriften. Er kennt sich aus im Alten Testament. Er nimmt ein Psalmwort aus dem anderen, was im Alten Testament auf Jehova bezogen wird oder Jahwe, den Seienden, den Ewigen, den Unwandelbaren. Das bezieht er ohne weiteres kühn auf Jesus. Wie wird uns Jesus hier so groß gemacht? Wir müssen beim Bibellesen einmal wieder lernen zu staunen. Nicht gleich mit dem Kopf nicken, ja, ja, das muss ja so heißen, anders kann es ja nicht richtig sein, sondern staunen, rückfragen. Nicht den Text hinterfragen, wie manche Theologen das tun. Nicht in dem Sinne hinterfragen, wie ein Zweifler das macht, aber doch fragen, Herr, warum sagst du so, warum nicht anders? Erst in diesem letzten Winter habe ich im Alter von über 60 Jahren endlich mal gemerkt, richtig hinzuschauen in Hebräer 1 und habe gestaunt, was? Das wird ja in Bezug auf den Sohn gesagt, Hebräer 1, Vers 8. Nicht nur in Bezug auf den Vater, sondern im Blick auf Jesus wird gesagt, dein Thron, o Gott, ist hinein in die Zeitalter der Zeitalter, der thronende Gott, der in Ewigkeit thront, der Sohn, natürlich mit dem Vater und im Auftrag des Vaters. Und der im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, die Himmel und die Erde, 1. Mose 1, Vers 1, das war keineswegs allein der Vater, sondern auch das wird hier kühn bezogen auf Jesus, den Sohn. Hebräer 1, Vers 10, du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Der Vater hat alles gemacht durch den Sohn, und das bestätigt ja auch Paulus in Kolosser 1, Vers 16. Also wenn wir wieder einmal 1. Mose 1 lesen, das können wir immer nur lesen mit Blick auf Vater und Sohn. Und der Heilige Geist ist auch schon dabei ab Vers 2 unserer Bibel, sodass wir die ganze göttliche Trinität, Vater, Sohn und Heiligen Geist in 1. Mose 1 bereits beisammen haben. Jesus 100%ig im Einsatz, im Auftrag des Vaters, mit dem er ja vor Grundlegung der Welt alles besprochen hat. Vater und Sohn haben geplant, Vorsatz der Äonen, Epheser 3, Vers 11. Und wenn man genau die Verse 4 bis 14 liest in Hebräer 1, dann ist es immer wieder die eine Beweisführung, der Sohn ist viel größer als die Engel. Zu welchem der Engel hat er je gesagt? Zu welchem der Engel hat er je gesagt? Das hat er nie zu den Engeln gesagt, das hat er nie zu den Engeln gesagt. Dieser beredte Mann, dessen Rhetorik die Anhänger des Apollos so begeisterte, dass sie ihn dem Paulus vorgezogen haben. Paulus, tiefe Erkenntnis, ja, ja, aber reden kann er nicht, klein und hässlich von Gestalt. Aber der Apollos, der hatte so seine spezielle Anhängertruppe in Korinth, wie auch andere dem Paulus anhingen und andere dem Petrus. Und Paulus sagt, das ist fleischlich, was ihr da macht. 11 Verse lang bemüht er sich, wer immer nun der Verfasser dieses Briefes war, 11 Verse lang bemüht er sich, die Vorzüglichkeit, die Größe Jesu, viel größer als die Engel, herauszustellen. Das kann von keinem Engel je gesagt werden, dein Thron, o Gott, ist in die Zeitalter der Zeitalter. Das kann von keinem Engel gesagt werden, du hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Nein, auch die Engelwelt sind ja Werke seiner Hände, des Sohnes, im Auftrag des Vaters. Zu keinem Engel hat Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Zu keinem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus ist der gezeugte Sohn und die Glieder der Gemeinde Jesu, die Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, auch sie sind aus Gott gezeugt und geboren. Wenn jemand verbindlich Ja sagt zu Jesus Christus, wenn jemand sagt, du sollst mein Herr sein, verbindliches Ja, da gibt's kein Ehe ohne Trauschein, da gibt's keine Spielerei. Naja, ein bisschen Religion kann nicht schaden, aber auf dem Sterbebett, da will ich mich endgültig dann entscheiden, erst will ich mein Leben genießen. Dein Sterbebett könnte heute schon die Autobahn sein. Nein, wir können da nichts auf die lange Bank schieben, sondern es gilt, verbindlich Ja zu sagen. Nur dann wird Gottes Geist eins mit unserem Geist, wenn auch wir ein verbindliches Ja gesagt haben. Und es ist immer gut, wenn man eine Versammlung vor sich hat, wo mehr als 4 oder 5 Geschwister sind, die man ganz gut kennt, da würde ich das nicht sagen. Aber wenn man einen größeren Kreis vor sich hat, doch immer mal wieder zu fragen, hast du schon in deinem Leben verbindlich Ja gesagt? Die unter uns verheiratet sind, die haben einmal auf dem Standesamt verbindlich Ja gesagt, unter Zeugen. Hast du verbindlich Ja gesagt zu dem Herrn Jesus Christus? Ja, du bist mein Heiland und du bist mein Herr. Dann geschieht das, was Bruder Karl Geier vor Jahrzehnten so ausgedrückt hat, dasselbe wie wenn wir zu Hause den Stecker etwa von der Schnur einer Lampe in die Steckdose hineinschieben. Oder elektrisches Bügeleisen oder was immer es sein mag oder Kassettengerät oder irgendein Heizapparat oder was es sei. Der Stecker in die Steckdose. Sonst ist da kein Strom. Ich habe schon manchmal an meiner elektrischen Schreibmaschine zu Hause rumgemacht und dachte, das Ding geht nicht. Ah ja, sehe ich dann eine Sekunde später. Brauchst dich nicht wundern, du hast ja den Strom nicht angeschlossen. Dann läuft natürlich kein Strom durch. Das ist mir jedes Mal ein Bild fürs Geistliche. Nur durch ein verbindliches Ja zu Jesus Christus wird der Stecker gewissermaßen geistlicherweise in die Steckdose hineingetan. Und Bruder Karl Geier pflegte zu sagen, beim Sündenfall des Menschen geschah das Umgekehrte. Der Kontakt brach ab, der vorher da war. Der Kontakt brach ab, seitdem ist der Mensch tot in Übertretungen und Sünden. Und durch ein verbindliches Ja, das wir dann aber nicht uns gut schreiben, das ist auch Gnade. Der Herr will uns dahin führen durch seinen Geist, aber wir müssen uns auch führen lassen. Und dann können wir auch Ja sagen und dann sagen wir Ja und dann wird der Stecker in die Steckdose hineingetan. Der Kontakt ist wieder da. Es herrscht keine Sprachlosigkeit mehr zwischen Gott und uns und zwischen Jesus und uns. Dann werden wir auch Söhne des lebendigen Gottes, gezeugt und geboren aus Gott. 1. Johannes 5,1. Immer wieder zeigt also hier der Verfasser des Hebräerbriefes, wie hoch ist Jesus über die Engel erhaben, wenn die auch mal Söhne Gottes genannt werden, Bnei Elohim, Hiob 1 und Hiob 2 steht das ja, dieser Ausdruck, Söhne Gottes. Dann können wir da vielleicht von Adoptivsöhnen mal reden. In manchen Predigten hört man, wir wären die Adoptivkinder Gottes oder Jesus sei von Gott adoptiert. Völlig falsch. Gezeugt und geboren, nicht adoptiert. Aber die Engel sind nicht gezeugt und geboren. Sie hat Gott in gewissem Sinne als Söhne angenommen, aber nicht gezeugt und geboren. Und das wissen wir ja alle, Adoptivkinder kann man sehr, sehr lieb haben, aber sie sind niemals gezeugten Kindern gleich. In einem Punkt kann man sie nicht gleichstellen. Nur die Gezeugten und Geborenen tragen das Wesen des Vaters und der Mutter in sich. sodass dann die Züge des Vaters oder der Mutter herauskommen auf dem Gesicht und auch die Charakterzüge, und der Mann sagt zur Frau, ja, das sieht man wieder typisch da, diese Ungezogenheit, das ist ja typisch für deine Familie, das habe ich ja schon an deiner Mutter und Großmutter beobachtet, das ist sind eure Gene, das kommt da von eurer Familie her, das Gute, das hat er dann von mir. Also, zurück hierher, gezeugt und geboren aus Gott. Das ist also dem Hebräerbriefschreiber ein ganz wichtiger Gedanke. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum verweilt er dabei so nachdrücklich 11 Verse lang? Und ich fand den gleichen Gedanken in einer Auslegung des Hebräerbriefes. Ich schaute da vor wenigen Tagen rein und dachte, ja, genau der Gedanke, den ich auch hatte. Warum betont das der Schreiber des Hebräerbriefes so sehr? Vielleicht aus demselben Grund, aus dem heraus auch der Apostel Paulus, der circa 20 Jahre vorher ungefähr den Kolosserbrief geschrieben haben mag, auch Paulus warnt sehr ernst in Kolosser 2, 16 bis 19 vor gewissen Dingen. Damals begann die Bewegung der sogenannten Gnostiker. Damals gab es schon allerlei verführerische Strömungen in der jungen Christenheit, und auch in der heutigen Zeit haben wir viele verführerische Strömungen. Paulus warnt in Kolosser 2, Vers 8 und in Kolosser 2, 16 bis 19 einmal vor der Philosophie, dann vor der jüdischen Gesetzlichkeit und dann vor Leuten, die Engel verehren und anbeten und sich mit Visionen brüsten. Wie etwa Ellen G. White, die Begründerin des Adventismus-Sabbatismus. Die hat da irgendwas geträumt von Engel, und ein Engel zeigte auf die Bundeslade: Das müsst ihr halten, das Sabbatgebot. Da liegt alle Not der Christenheit begründet, dass ihr den Sabbat nicht haltet. Ich habe einmal früher in jungen Jahren, ein bisschen dreist, wie man in jungen Jahren ist, geschrieben in einem Heft, wo folgende Begriffe zusammenkommen: Frau, Engel, Vision, Gesetz. Oder auch nur drei dieser Begriffe, drei dieser vier Begriffe, wenn nicht alle vier, da ist Gefahr im Anzug, wo man sich also mit etwas, das man gesehen hat, wichtig macht. Vision, Engel, Gesetz. Engel und Gesetz sind sehr miteinander verbunden. Das haben wir doch wohl bei Bruder Arthur Muhl gelernt, oder nicht? Er hat hier ja oft gesprochen, noch im letzten Jahr, und ich darf mal voraussetzen, dass die meisten, die hier sind, ihn öfter gehört haben. Engel und Gesetz ganz eng verbunden. Wenn der Apostel Paulus in Galater 1 so ernst davor warnt, dass man sein Evangelium doch bitteschön nicht verfälschen möge, das von mir verkündigte Evangelium, das paulinische Evangelium, was das ist, darüber kann ich jetzt nicht reden, das wäre ein Thema für sich. Er warnt sehr ernst: Und wenn ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das ist nicht bloße Rhetorik oder Fantasie, Galater 1, Vers 8, sondern Paulus rechnet wirklich damit, wenn ihr euch wieder auf Engel einlassen würdet, und das war damals eine Gefahr, dann würdet ihr mit Sicherheit ein vermischtes Evangelium bekommen. Gesetz und Evangelium schön durcheinander gemischt. Wir werden errettet und gerechtfertigt aus Gnaden, aber wir müssen auch ein bisschen dazu tun. 80% oder 60% tat der Herr am Kreuz auf Golgatha, den Rest muss ich machen. Wir müssen. Es gibt immer wieder Verkündiger, bei denen mischt sich immer wieder Gesetz ein. Ein Evangeliumsverkündiger sprach über Jesus, und in seiner Predigt hieß es dreimal hintereinander: Ich hab's gut in den Ohren. Er verlangt von uns. Das ist Zuchtmeisterwesen, aber nicht Vaterwesen. Ihr habt viele Zuchtmeister und wenig Väter. Und da wurde ich an das Wort von Karl Geyer erinnert. Der traf manchmal den Nagel auf den Kopf mit einer einzigen Bemerkung: Es gibt Leute, für die ist sogar das Evangelium lauter Gesetz. Und es gibt andere, für die ist sogar das Gesetz lauter Evangelium und Herrlichkeit. Es gibt Leute, für die ist sogar das herrlichste Evangelium lauter Gesetz. Sie sind so in eine innere Ängstlichkeit hineingekommen. Sie sind so unter Zuchtmeistern aufgewachsen. Denen kann man das herrlichste Evangelium bringen von Jesus Christus. Und dann fragen sie immer noch, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Was muss ich jetzt wieder halten und machen und tun und beobachten? Oh, habe ich gestern schon wieder gesündigt? Oh, habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht? Und es gibt andere, und da darf ich ruhig einen Namen nennen, eben unser Bruder Muhl, die sogar aus dem Gesetz lauter Herrlichkeiten hervorheben können. Denn im Gesetz haben wir ja doch in verborgener Weise viel Herrlichkeit, Abschattung, Vorausschattung großer Taten Gottes. Es könnte der gleiche Grund sein, warum Paulus in Kolosser 2 so ernst warnt, dass man nicht mit Visionen sich brüstet und in Engeldienst und Engelanbetung eintritt. Das könnte auch der Grund sein, dass 16 oder 20 Jahre später, ums Jahr 80 der Apollos oder wer es war, nun in Hebräer 1 gegen die gleichen Strömungen damaliger Zeit zu kämpfen hat, gegen Geschwister, die zwar im Glauben standen, aber die innerlich so standen, ach, das Höchste für mich wäre, ich möchte einen Engel sehen, ich möchte einen Engel sehen, und da soll es irgendwo welche geben, die haben Visionen gehabt von Engeln und die beten Engel an und rufen ihre Namen an. Gegen solche Strömungen setzt er sich mit aller Macht zur Wehr, oder dass man Jesus einordnet unter die Geschöpfe. Das ist ja auch bis heute eine große Gefahr. Die größte Gefahr für uns sind vielleicht nicht Leute, die Jesus verspotten und verhöhnen oder sagen, es habe ihn nie gegeben oder es gibt keinen Gott. Das ist für uns wohl sicher nicht die größte Gefahr. Viel größer ist die Gefahr, die von Menschen auf uns zukommt, die sagen, Jesus ist gut, doch ja, und die Bergpredigt ist gut und das Neue Testament gehört zur Allgemeinbildung. Ich muss Goethe und Schiller kennen und auch das Jesus-Schrifttum, das sollte man auch ein bisschen kennen. Goethe und Schiller und Hegel und Immanuel Kant und Jesus. Und da wird Jesus eingeordnet, in einer Reihe gestellt mit Dichtern und Denkern oder in einer Reihe gestellt mit Religionsstiftern wie Buddha und Mohammed und alle möglichen Leute. Das ist weit verbreitet in unserer Zeit. Jesus ist doch auch sehr gut neben Mohammed und neben Buddha oder dem Hinduismus. Und Jesus ist auch sehr gut neben Goethe und Schiller. Oder an die Engelwelt denkend, Jesus ist auch gut, Michael und Uriel und Raphael und wie diese Thronengel alle heißen, nach dem, was Juden darüber wissen, und da ordnet man dann auch Jesus ein. Das gab es damals. Das ist eigentlich das Anliegen des ganzen Kolosserbriefes, Kolosser 1 und 2, die Hoheit und Größe Jesu. Deshalb haben wir in Kolosser 1, ähnlich wie in Hebräer 1, eine so großartige Christologie, um dann in Kolosser 2 zu warnen vor denen, die Jesus auf eine Stufe stellen, als Philosophen oder als Engelanbeter, mit Geschöpfen auf eine Stufe stellen. Lassen Sie sich nie drauf ein, fallen Sie nie drauf rein, wenn von irgendwelcher Seite versucht wird, Jesus auf eine Stufe zu stellen mit Geschöpfen, seines Religionsstifter, seines Dichter und Denker und Philosophen, seien es Engel und Erzengel. Jesus ist grundsätzlich über die Engel erhöht. Er hat sie doch geschaffen. Das also ist eine ganz wichtige Aussage in Hebräer 1. So groß ist Jesus, nie auf eine Stufe stellen mit Geschöpfen. Und jetzt sagte ich, das hat Konsequenzen. Wenn Jesus so groß ist, dann wäre es sehr schade und wir würden Gott und Jesus und den Heiligen Geist wirklich betrüben, traurig machen, wenn unsere einzige Reaktion auf Hebräer 1 nur die wäre, sehr interessant, wirklich sehr interessant, bei einem Vortrag über Bienenzucht oder Physik oder Raumfahrt oder irgendwas, da können Sie beim Nachhausegehen sagen, war wirklich interessant, habe heute was Neues gelernt. Aber es wäre schade, wenn Sie unter Gottes Wort nur sagten, sehr interessant. Das hat jetzt Konsequenzen. Was hat denn das für Konsequenzen? Hebräer 2 am Anfang, Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Lukas 1, Vers 20. In Lukas 1 haben wir ein durch Engel geredetes Wort. Den Eltern Johannes des Täufers, Zacharias und Elisabeth wird die Geburt eines Sohnes angekündigt. Und da wird kein Geringerer von Gott geschickt als Gabriel persönlich. Gabriel, der vor Gott steht, Buddha Gaya nannte ihn den himmlischen Kultusminister, der bringt alle neuen Erlasse heraus, während Michael der Kriegsminister sei. Gabriel kommt und kündigt die Geburt des Johannes an dem Zacharias, dem Vater. Und dann sagt der Zacharias daraufhin, Lukas 1, Vers 18, woran soll ich dies erkennen? Woran soll ich dies erkennen? Ist ja sehr schön, Gabriel, dass du mir das gesagt hast. Vielen Dank, aber ich hätte nun gern noch zur Bekräftigung ein Zeichen. Paulus sagt einmal, dass die Griechen immer nach Weisheit fragen und die Juden immer Zeichen suchen, Zeichen fordern. Ja, Wort ist ja schön und gut, aber zur Bekräftigung sollten wir außer dem Wort auch noch ein Zeichen haben. Das wäre doch eine Sache, wenn in jeder unserer Versammlungen nicht nur Wort verkündigt würde, sondern mindestens ein Aussätziger oder ein Gelähmter geht geheilt zur Tür hinaus. Dann hätten wir doch was in der Hand, dann sähen wir was und fühlten wir was. Also es genügt dem Zacharias nicht, dass er bloß ein Wort bekommt. Der nackte Glaube, der sich aufs Wort stützt wie Abraham, der nichts sah von all dem Verheißenen. Nein, das war nicht so seine Sache. Gib mir bitte noch ein Zeichen. Er kriegt auch ein Zeichen, aber das ist ein Gerichtszeichen. Der Engel antwortet und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tage, da dieses geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Also so war es schon dort auf dem Boden der Engelrede, dass ein Unglaube, ein Kleinglaube, eine gerechte Strafe nach sich zog, eine gerechte Vergeltung. Und nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefes hier am Anfang des zweiten Kapitels, wenn das schon so bei der Engelrede war, dass ein Unglaube gefährliche Folgen hatte, wie viel gefährlicher, schlimmer, nachteiliger ist es für uns, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Ich staune über Ihren Mut, dass Sie heute früh hierher gekommen sind. Gottes Wort hören ist gefährlich, denn Gottes Wort hören legt uns auch immer eine Verantwortung auf. Was machen wir mit dem Gehörten? Wenn Jesus so viel größer ist als die Engel, so viel höher, wie er das ja in 11 Versen des ersten Kapitels immer wieder betont. Wenn Jesus so viel größer ist, dann ist also unsere Verpflichtung auch so viel größer, sein Wort ernst zu nehmen. Wenn da irgendwo jemand auftreten würde im Siegerland, ich werde ständig von einem Engel geführt, ich habe eine Botschaft von Engel Gabriel, direkt hat mir was mitgeteilt, Michael, Uriel, Raphael hat mir was mitgeteilt, direkte Botschaft von einem Engel. Ich könnte mir denken, dass so ein Mann durchaus auch einen Saal füllen könnte. Nicht hier, hier würde der sicher nicht reden dürfen. Ja, solche Leute würden sicher auch ihre Anhänger finden. Aber hier geht es um etwas anderes. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welten, der Träger des Alls, der Gekreuzigte und Erhöhte. Umso mehr hinhören, hinhören, hinhören und achten auf das, was dieser Herr uns zu sagen hat, damit wir nicht eine so große Errettung vernachlässigen, die uns kein Engel geben kann, die uns aber Jesus geben kann, allein aus Gnaden errettet, hundertprozentig aus Gnaden. Jetzt geht's weiter, Hebräer 2, Vers 5. Jetzt kommen auch prophetische Konsequenzen aus der Tatsache, dass Jesus hoch über den Engeln steht. Nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, oder wir können sinngemäß sagen, die zukünftige Welt, von der wir reden. Ich habe mir da eine Notiz in meine Bibel geschrieben vor Jahren, ein Vermerk von Bruder Arthur Muhl. Dieser Hebräerbrief, der zielt nicht auf das tausendjährige Reich, wo die Engel und das Gesetz eine große Rolle spielen, sondern der Hebräerbriefschreiber, der springt kühn hinweg über das tausendjährige Reich und ihn interessiert das Bleibende, das Unvergängliche. Ihn interessiert die Neuordnung, die völlig neue Welt, die Gott einmal schafft und die nicht mehr den Engeln unterworfen ist, sondern Christus und den Seinen. Neue Himmel, neue Erde. Ich sagte gestern schon, lassen wir uns vom Teufel nicht irreführen, indem wir etwa denken, Hebräerbrief, das geht mich nichts an, das ist sowieso nur für Juden. Erstens ist der Ausdruck Hebräer viel umfassender als der Begriff Israeliten. Es gibt Hebräer, die nicht Israeliten sind. Alle Juden und Israeliten sind Hebräer, aber nicht jeder Hebräer muss Israelit sein. Denn von Heber stammen ganze Völkerschaften ab, bevor es auf Jakob und Juda hingeht. Und dann ist dieser Brief gerichtet an Genossen der himmlischen Berufung. Er richtet sich an die Gemeinde Jesu Christi heute. Mag er auch zunächst an jüdische Priester gerichtet gewesen sein. Und dann gibt es Wahrheiten, die entziehen sich jeglicher Schriftteilung. Die gelten ganz allgemein und grundsätzlich für jeden Glaubenden. Und dazu auch diese Tatsache, dass Jesus hoch über die Engel erhaben ist. Das tausendjährige Reich ist sicher großartig und wunderbar. Wer weiß, wie bald es kommt. Und das interessiert uns auch hoffentlich. So wie der Name Jehova oder Jahwe so groß und kostbar ist, dass es schade wäre, diesen kostbaren Gottesnamen JHWH, Jahwe oder Jehova vokalisiert, nur den Zeugen Jehovas zu überlassen, die die Sache auf ihre Weise verdrehen. So wäre es auch viel zu schade, die Botschaft vom tausendjährigen Reich nur etwa den Zeugen Jehovas zu überlassen. Der falschen und verdrehten Verkündigung sollten wir nicht allein mit Streit und Beschimpfung begegnen, sondern indem wir nun auf richtige Weise das verkündigen, was sagt nun die Schrift. Das habe ich versucht 1964 zu tun, indem ich ein Buch geschrieben habe, das tausendjährige Königreich Christi auf Erden. Leider, oder soll ich sagen glücklicherweise, gibt es immer noch von diesem Buch ein paar zu kaufen. Die letzten 100 oder 50 haben wir noch am Lager. Wer sich beeilt, kann noch eins kriegen, bevor es dann vergriffen ist. Wird ja auch Zeit nach so vielen Jahren, 1964 bis 1990, das ist eine Menge Jahre. Ist nicht gut, wenn ein Buch so lange braucht, bis es endlich vergriffen ist. Aber auch wiederum schön, man kann es noch kriegen. Aber das tausendjährige Reich ist natürlich nicht das letzte unserer Erwartung. Es ist nur ein Zwischenstadium. Es war wohl Bruder Heller, der einmal gesagt hat, der Übergang von diesem jetzigen bösen, finsteren, von der Sünde vergifteten Äon zu neuen Himmeln und neuen Erde, wo Gerechtigkeit wohnt, wo Christus mit den Seinen herrscht, totales Licht ohne Finsternis, keine Sünde, kein Tod, Offenbarung 21, 22. Regierung Jesu Christi auf dieser alten Erde, um hier noch einmal zu zeigen, wie man hier alle Probleme lösen kann, einschließlich Umweltverschmutzung und was Probleme es heute gibt, die immer unlösbarer werden. Aber der Blick des Hebräerbriefschreibers, der geht gleich hinüber zu neue Himmel, neue Erde. Im tausendjährigen Reich spielen die Engel noch eine große Rolle. Die Engel Gottes werden herauf und herniedersteigen auf des Menschen Sohn. Das Gesetz wird ausgehend von Zion. Gesetz und Engel spielt eine Rolle und auch Gewalt gibt es noch. Jawohl, es gibt im tausendjährigen Reich auch noch Gewalt, denn er wird herrschen mit eisernem Zepter. Man kann die Völkerwelt nicht einfach ohne Gewalt regieren. Das, wenn ich so sagen darf, das bringt nicht einmal der Herr Jesus fertig im tausendjährigen Reich, ganz ohne Gewalt. Totale Illusion zu meinen, das könne man heute erreichen, wenn das der Herr Jesus, der doch eigentlich alles kann und Gott der Allmächtige, noch nicht einmal im tausendjährigen Reich voll ohne Gewalt auskommt. Mit eisernem Zepter wird er sie weiden. Ich finde das so sehr fein ausgedrückt. Mit eisernem Zepter wird er sie weiden. Eisernes Zepter, schon auch Gewalt, aber wiederum weiden. Der Schäfer hat ja auch einen Stab und er hat auch einen Schäferhund dabei. Und der sieht dann schon nach dem Rechten, wenn ein Schaf allzu weit sich entfernt von der Herde. Die totale Gewaltlosigkeit ist allerdings Gottes Ziel, die Herrschaft der reinen Liebe, aber das gibt es eben erst, wenn neue Himmel und neue Erde kommen. Und dahin hinaus ist der Blick gerichtet im Hebräerbrief. Völlig falsch zu meinen, das ist ein Brief bloß für die Juden oder fürs Tausendjährige Reich, sondern das ist für die Gemeinde Gottes, das ist für die Söhne Gemeinde, an die auch Paulus seine Briefe schreibt. Nicht Engeln hat er unterworfen die zukünftige Welt, von der wir reden. Und das ist die zukünftige Welt von Offenbarung 21 und 22. Das ist diese neue Welt, wo dann Gerechtigkeit herrscht, wo dann zuletzt die Liebe allein regiert und Gott ist alles in allem und Sünde und Tod ist abgeschafft. Und wenn dann Christus mit den Seinen herrscht auf der neuen Erde, da haben offenbar die Engel nicht mehr sehr viel zu sagen. Nicht Engeln hat er unterworfen, diese zukünftige Welt. Ja, wem denn dann? Wem denn dann? Christus und den Seinen, Christus und der Söhne Gemeinde. Pfarrer Böhmerle in Langensteinbach, vor dessen Grab ich vor 8 Tagen zum ersten Mal gestanden bin. Ich bin eigentlich kein Friedhofsläufer, ich gehe selten auf Friedhöfe, habe auch keine Zeit im Allgemeinen. Aber ganz selten gehe ich doch mal und stand vor dem Grab von Böhmerle. Und da ist ein großes Kreuz, Pfarrer Theodor Böhmerle. Böhmerle hat in seinen Schriften, die es ja heute noch zu kaufen gibt, die Gemeinde und ihre Glieder, Zeit- und Ewigkeitsfragen im Lichte der Bibel, die es heute noch zu kaufen gibt, immer wieder gesprochen von der Söhne-Gemeinde und ihrer gewaltigen Berufung. Man muss ja nicht jedem Satz von Böhmerle zustimmen. In manchen Aussagen war er vielleicht etwas krass und radikal, aber er berührt immer wunde Punkte. Immer berührt er wunde Punkte. Auch wenn er sich wendet gegen eine Zersplitterung der Gemeinde Gottes, gegen allzu viel Kreise. Er ging so weit, dass er sagte, Jugendarbeit brauchen wir eigentlich nicht. Naja, so kann man das nicht sagen. Aber eine Gefahr ist es, ein Wunderpunkt ist es. Und die Mission, überall gibt es wunde Punkte, auf die er hingewiesen hat, auch wenn man das so radikal nicht sagen kann und so radikal nicht sagen darf. Aber wunde Punkte sind es und die muss man ernst nehmen. Eine Zersplitterung der Gemeinde Gottes, ein Seniorenclub und ein Filmclub und ein Jugendclub und eine Kinderstunde und dann geht jeder nur noch in sein Klüppchen. Böhmerle sagte, alle sollen zusammenkommen unter dem gleichen Wort in der Bibelstunde. Die Bibelstunde ist das A und O der Gemeinde. Da sitzen Jung und Alt beieinander und der Heilige Geist, der wird es dann schon austeilen. Ja, das macht der Heilige Geist oder trauen wir ihm das nicht zu? Die Söhne Gemeinde und ihre gewaltige Berufung, die konnte einem groß werden und kann einem groß werden in den Büchern von Böhmerle. Die Gemeinde und ihre Glieder, Zeit- und Ewigkeitsfragen im Lichte der Bibel. Jedes dieser beiden Bücher kostet nicht einmal 10 Mark. Das sollten wir alle im Bücherschrank haben. Wichtiger als eine Fernsehsendung, viel wichtiger, 100.000-mal wichtiger. Da wird einem die Söhne Gemeinde und ihre Berufung groß. Und auch unsere Brüder, an die wir mit Dank zurückdenken, Karl Geier, Adolf Heller, haben uns immer wieder die Berufung der Söhne Gemeinde groß gemacht. Christus und die Gemeinde der Söhne. Der Leib Christi insgesamt wird männlich geschaut. Also die Schwestern sind natürlich auch gemeint, wenn ich hier rede von Söhne Gemeinde. Ganz selbstverständlich. Und lesen wir mal weiter in Hebräer 2, 5 und 6. Nicht Engeln hat er unterworfen, die zukünftige Welt, von der wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Wieder denke ich da an unseren Bruder Arthur Muhl und ich sehe ihn schmunzeln. Er muss nämlich jedes Mal schmunzeln, wenn er vorliest Hebräer 2, Vers 6. Und Arthur Muhl sagt, also der Schreiber scheint nicht genau zu wissen, wo das steht. Das weiß ja sogar ich, Arthur Muhl, wo das steht. Das steht nämlich in Psalm 8. Es könnte sein, dass es noch einen anderen Grund dafür gibt, dass der Apollos, falls er der Verfasser dieses Briefes ist, hier keinen Namen nennt. Das ist aber jetzt mal nur eine Vermutung. Das müssen Sie nicht unbedingt glauben, was ich jetzt sage. Es könnte so sein oder auch nicht. In Korinth gab es ja diese Streitereien. Paulus ist der Mann. Nein, Apollos ist der Mann. Ich bin für Paulus. Ich bin für Apollos. Nein, ich bin für Petrus. Nein, ich bin für Christus. Und wenn das so über Jahrzehnte Streitereien gibt in einer Gemeinde, das hat die Brüder belastet. Der Paulus wollte das nicht. Und ich denke, Apollos wollte es auch nicht. Es hat ihn schwer belastet. Und als er dann ums Jahr 80 diesen Brief niedergeschrieben hatte, hat er gesagt, so, ich nenne überhaupt keinen Namen. Also einer, der so eine Einstellung hatte, wie man sie in den Kreisen der Brüderbewegungen, Brüderversammlungen, wenigstens in früheren Jahrzehnten hatte. In dem Liederbuch der Brüderversammlung, da gibt es keine Verfasser, das ist einfach vom Heiligen Geist. Und wenn in der Brüderversammlung vor Jahrzehnten, heute ist es schon nicht mehr ganz so, aber vor Jahrzehnten, wenn jemand einen Artikel geschrieben hat, das Höchste waren die Initialen, A, W oder A, S oder wer auch immer, damit nur keine Menschenehre gegeben wird, alles vom Heiligen Geist. Und es könnte ja sein, dass der Apollos so müde war des endlosen Streites in Korinth. Wer ist nun besser, wer ist nun größer? Das ist fleischlich, das ist unmündig, sagt Paulus. Kleine Kinder, die streiten sich immer herum, wer der Größte ist und wer alles besser kann. Und so ist es bei unmündigen, fleischlichen Christen, die streiten sich ständig. Und der sagt, ich komme nur, wenn der spricht. Und der sagt, ich komme nur, wenn der spricht. Ich bin ein ausgesprochener Anhänger von dem. Nein, ich bin Anhänger von dem, der kann es doch besser. Ach, das ist fleischlich, unmündig. Machen wir es bitte nicht so. Und Apollos wurde das innerlich so leid, könnte ich mir denken, dass er sagt, ich nenne keinen Namen. Ich nenne nicht einmal den David, sondern es hat irgendwo jemand gesagt, wir wollen keinem Menschen Ehre geben. Ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, dass der Mann durchaus wusste, wer den 8. Psalm verfasst hat. Im 8. Psalm steht das ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst. Im 8. Psalm haben wir es zu tun mit einer ganz modernen Anfechtung. Eine ganz moderne Anfechtung wird im Alten Testament gewissermaßen schon vorweggenommen. Gott hat genehmigt, nach 7 Jahren Verzögerung, dass das Weltraumteleskop, das Hubble-Teleskop, auf das die Astronomen in der ganzen Welt schon seit 7 Jahren intensiv und inbrünstig warten, in mehr als einem Buch von Astronomen habe ich gelesen, wenn nur das Weltraumteleskop endlich fliegt, das sollte doch 1983 hochgeschossen worden. Und dann kam nachher die Challenger-Katastrophe und dann gab es wieder einen Aufschub. Jetzt ist es ja gelungen. Vielleicht gelingt es auch, das Ding richtig in Betrieb zu setzen. Es braucht aber ein halbes Jahr bis zum Winter, bis es in der Lage ist, entfernte Galaxien aufzunehmen. Und dann sieht man vielleicht noch mal 10-mal genauer in den Weltraum hinaus, als das von irdischen Teleskopen aus möglich ist. Und dann sieht man die gewaltigen Galaxien und die für uns Menschen unzählbaren Sterne. Für unseren Gott aber sind sie durchaus zählbar. Das ist ja schön, das ist ja wunderbar, da kriegen wir schöne Bilder geliefert, dann gibt's wieder Bildbände und astronomische Bücher und Fernsehsendungen über die Galaxien und über die Sterne. Und wer dann noch Ehrfurcht hat vor dem Schöpfer, der wird dem Schöpfer danken. So weit, so gut. Aber ihr Lieben, die Sache hat noch einen Haken. Denn je größer das Weltall wird, was hat denn das noch für eine unangenehme Konsequenz, desto kleiner werde ich. Ich werde immer kleiner. Anfang dieses Jahrhunderts schrieb Betex das Buch über die Symbolik der Schöpfung und das Lied der Schöpfung. Und Betex, Professor Friedrich Betex, schrieb Anfang dieses Jahrhunderts, ja genau ums Jahr 1900 hat er das geschrieben, oh, wir haben schon 1,3 oder wie viel Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich dachte, Herr Professor, du bist nicht auf dem neuesten Stand, sind ja auch 90 Jahre vergangen. 5,3 Milliarden. Und bis zum Jahr 2000 sollen es 6,3 Milliarden geben. Was gibt das für Probleme? Da ist mir auch die Allversöhnung nur ein schwacher Trost, dass sie letztendlich alle Gott preisen werden. Und es kann ja gar nicht genug Stimmen geben und Menschen geben, die ihn einmal preisen. aber vorerst geht diese Bevölkerungsexplosion, zieht schwere Katastrophen und Probleme nach sich. Denken wir nur nicht, die Asylantenflut würde jemals wieder versiegen. Da kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis man ganz strenge Gesetze anwendet. Und dann kommen sie trotzdem, die drücken und drängen von Afrika, Asien, überall mehr. In 2, 3, 5 Jahren wird das sprunghaft noch mehr steigen. Da denken Sie nur nicht, das ließe je wieder nach. Das schafft ganz schlimme Probleme und zieht unweigerlich Katastrophe nach sich. Das betrifft allein unsere Erde, da werde ich immer kleiner. Man könnte sagen, vor Jahrzehnten, da war ich doch wenigstens ich als Einzelner, da war ich doch wenigstens ein 4-Milliardstel, jetzt bin ich nur noch ein 5-Milliardstel. Und dann, je mehr ich in die Sternenwelt hineinschaue, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Und so sagen ja auch die Philosophen des Nihilismus, und so sagt ja auch Monod in Zufall und Notwendigkeit, wir sind da irgendwo so belanglose Zigeuner, die da irgendwo am Seitenarm einer Galaxie da herumschwirren, und die Natur und der Kosmos ist stumm und teilnahmslos für unsere Leiden oder Sorgen oder Freuden. Niemand interessiert sich für uns, ein Zufallsprodukt, der reine Zufall, und nicht schlimm, wenn wir wieder verschwinden. Die Zufallsmentalität, was ist der Mensch? Ich sagte, in Psalm 8 wird eine ganz moderne Anfechtung vorweggenommen von David. Eine Anfechtung, die sich in den nächsten Jahren bestimmt noch steigern wird. Je größer der Kosmos, desto kleiner bin ich. Alles im Kosmos dreht sich zwar. Die Sonne und auch die Milchstraße dreht sich um das Zentrum der Milchstraße. Und die Milchstraßen sind zu lokalen Haufen und Superhaufen zusammengeschlossen, die durch Gravitation aneinander haften und sich auch um ein Gravitationszentrum drehen. Leider dreht sich das Ganze nicht um uns, leider nicht um mich. Leider dreht sich die Sonne nicht um mich und auch die Milchstraße nicht. Alles dreht sich, aber nicht um uns. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. David hat also schon diese Anfechtung. Wenn ich anschaue die Pracht deines Himmels, o Gott, was ist dann der Mensch? Er muss eine Ahnung gehabt haben, dieser David, vielleicht durch den Geist Gottes eine besondere Ahnung schon gehabt zu seiner Zeit ohne Weltraumteleskop, wie groß und gewaltig die Schöpfung ist. Eine annähernde Ahnung muss der David gehabt haben. O Herr, wer bin dann ich? Du hast den Menschen geadelt, du hast ihm gesetzt über alles. Und da denkt er zunächst an seine Herden. Du hast mich hier gesetzt über die Schafe und Rinder und über die Tiere des Feldes. Und dann denkt er an 1. Mose 1. Du hast den Menschen über die gesamte Tierwelt und über diese Erde als Herrscher gesetzt. Und dieses Wort aus Psalm 8, das nimmt nun der Paulus und das nimmt auch der Apollos, falls er der Verfasser des Hebräerbriefes ist. Da deckt sich, da berührt sich die Theologie ganz eng von 1. Korinther 15 und Hebräer 2. Also dem Sinne nach haben wir ganz enge Berührungen zwischen Paulus und dem Hebräerbrief. Trotzdem glaube ich nicht, wie ich gestern begründet habe, dass es der gleiche Verfasser ist, und der Brief ist doch wohl erst 16 oder 20 Jahre nach dem Tode des Paulus verfasst worden. Trotzdem berührt sich das ganz eng. Vielleicht kannte der Schreiber des Hebräerbriefes die Paulusbriefe. Das ist ja gut anzunehmen. Jedenfalls, Paulus bringt das gleiche Zitat aus Psalm 8 in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 und stellt es in einen ganz weiten Zusammenhang. Der Mensch, und das ist zutiefst Christus und die Söhnegemeinde, die hat Gott über alles bestellt. Dachte der David noch im 8. Psalm an Schafe und Rinder und die Tiere des Feldes, so ist davon in 1. Korinther 15 und Hebräer 2 keine Rede mehr von den Tieren des Feldes, sondern hier geht es um ganz weite prophetische Perspektiven bei der Neuordnung aller Dinge, neue Himmel, neue Erde, da wird der Mensch herrschen, Christus und die Seinen, dem hast du alles unter die Füße getan. 1. Korinther 15, 25. denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Zitat aus Psalm 8. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Der Lehrer in der Schule würde sagen, abgeschrieben. Hebräer 2, Vers 8, denn indem er ihm alles unterworfen hat, er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Ich will nicht behaupten, abgeschrieben. Mag sein, dass er den Paulusbrief kannte, den ersten Korintherbrief, mag auch sein, dass es ihm der Heilige Geist ihn innerlich angeleitet hat, hier die gleiche Konsequenz zu ziehen aus dem 8. Psalm. Denn indem er ihm alles unterworfen, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Und diesen letzten Satz in Hebräer 2,8, das nennen die Theologen den eschatologischen Vorbehalt. Jesus ist alles unterworfen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, aber noch sehen wir das nicht. Erst in der Endzeit, in der letzten Zeit, in der Eschatologie, wenn die sich verwirklicht, dann sieht man das. Heute ist es Gegenstand des Glaubens. Und wenn wir gehört haben in Hebräer 1, wie hoch der Herr Jesus über die Engel, über den Engeln steht, dann können wir auch ermessen, was es bedeutet, wie paradox, wie außerordentlich, wie ungewöhnlich, dass der Herr Jesus eine Zeit lang unter die Engel erniedrigt war. Hebräer 2, Vers 7, unter die Engel erniedrigt. Wenn wir Hebräer 1 im Ohr haben, dann bedeutet das, das ist doch eigentlich unmöglich. Der so hoch über den Engeln steht, der ließ sich unter die Engel erniedrigen, unter Gesetz getan. Sogar vom Teufel lässt er sich herumführen in Matthäus 4 und der Teufel nimmt ihn mit. Was für eine Erniedrigung des Sohnes Gottes. Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen. Wir finden hier feine Zitate wieder aus dem Alten Testament. Jesus schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Jesus hat an uns mehr Interesse als an den heiligen Engeln. Auf das läuft's hinaus. Jesus hat an seiner Gemeinde und den Gliedern der Gemeinde, die er seine Brüder nennt. Im Siegerland, sag ich immer, da hat das Wort Bruder so einen besonderen Klang. Das klingt besser wie Bundespräsident. Gerade hier im Siegerland, Bruder, was gibt's größer als Bruder? Da verzichte ich gern auf jeden Professoren- und Doktorentitel, wenn ich nur Bruder sein darf. Ja, meinen Brüdern. Jesus nennt uns seine Brüder. Es gibt heutzutage Zeitschriften und Verlage, die legen sehr großen Wert drauf. Ich habe schon so Zeitschriften gesehen. Oh weh. Der arme Mann, wenn da einer schreibt in so einer Zeitschrift und er hat keinen Titel vorzuweisen, er wäre nur Bruder, das wäre aber schlimm. Da steht der Generaldirektor der Firma sowieso, Professor, Doktor, Doktor sowieso und wenigstens Oberschulrat und. Da werden immer so feierliche Titel angeführt. Ich halte da nicht so viel davon. Es darf auch mal ein Professor schreiben in einer christlichen Zeitschrift, falls er Bruder ist. Das Entscheidende ist dann, dass er Bruder ist und nicht, dass er Professor ist. Meine Brüder, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Wissen Sie, wo dieses Zitat herkommt? Das kommt ausgerechnet aus dem Kreuzigungspsalm, ausgerechnet aus dem Psalm 22, den, wie man annimmt, den der Herr Jesus am Kreuze ganz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Klage um den Durst und am Schluss, es ist vollbracht, auch es ist vollbracht. Stammt aus Psalm 22. Der Schluss von Psalm 22, den kann man übersetzen, dass er es vollführt, dass er es getan, dass er es vollbracht hat. Und so hat der Herr Jesus wahrscheinlich diesen Psalm ganz am Kreuze gebetet. Diesen Psalm 22, wo am Anfang die ganze Not offenbar wird, vor allen Dingen der Gottverlassenheit, die Klage um den Durst, der Spott der Umstehenden. Dann aber kommt in Psalm 22, Vers 22, die große Wende und der Psalm wendet sich von der Klage zu Frohlocken und Hoffnung und Siegesgesang. Kundtun will ich meinen Brüdern deinen Namen. Dann denkt der Gekreuzigte an seine Brüder, dann denkt er an sein kommendes Reich, an Israel und an die Völkerwelt. Dann denkt er an die noch ungeborenen Geschlechter und dann denkt er an das, was war und was kommt. An alles, alles hat der Gekreuzigte gedacht, laut Psalm 22. Und dann noch so ein feines Zitat, Hebräer 2, Vers 13. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, so steht der Sohn einmal in der Vollendung vor dem Vater, er der Erstgeborene der Brüder mit den Brüdern. Hebräer 2, Vers 16 sollte man nicht falsch verstehen. Hebräer 2, Vers 16, er nimmt sich für wahr nicht der Engel an. Das wird immer wieder mal als Beweis herangezogen. Also eine Rettung und Zurechtbringung der Engelwelt gibt's nicht. Mensch, na ja, das mag ja vielleicht noch glücken, dass Gott alle Menschen mal rettet, aber bestimmt nicht die Engel, er nimmt sich nicht der Engel an. Das ist kein Beweis, was hier steht. Das ist kein Beweis. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage der Rettung. Wenn hier steht, Hebräer 2, Vers 16, er nimmt sich nicht der Engel an, er ergreift nicht Engel, er erfasst nicht Engel, wörtlich übersetzt, dann geht es um die Frage der Mitarbeit und Herrschaft in der neuen Welt und nicht um die Frage der Rettung. Er ergreift nicht Engel, er erfasst nicht Engel, damit sie mit dem Christus herrschen in der zukünftigen Welt, sondern da nimmt er die Söhne, die Brüder, die Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, wir, du und ich, falls wir dem Herrn Jesus ein verbindliches Ja gegeben und er wohnt in unseren Herzen, stehen Gott und Jesus näher als die heiligen Engel, die auch ihre Bedeutung haben. Hebräer 1, Vers 14. Liturgische Geister ausgesandt zur Diakonie, um derer willen, die Seligkeit ererben, die aber nicht berufen sind, einmal in der Neuordnung aller Dinge mit dem Christus zusammen zu herrschen, sondern das sind die Glieder des Leibes, das sind die Brüder, das sind die Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, die Gotteskinder. Nimm's mit, du stehst dem Herzen Gottes näher als ein strahlender Engel. Und wenn er auch noch so treu nach dem Gesetz seinen Dienst versieht. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den barmherzigen und treuen hohen Priester. Am Anfang wurde uns schon vorgelesen das ergänzende Wort aus Hebräer 4, 14 bis 16, wo auch so wunderbar beschrieben wird, der große hohe Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Ein barmherziger und treuer hoher Priester. Wir haben einen hohen Priester, der ist barmherzig und treu und mitleidsvoll und hilfreich. Wir haben einen hohen Priester, der für uns da ist, einen Herrn, der für uns eintritt zur Rechten Gottes, barmherzig und treu, mitleidsvoll und hilfreich. Zum Schluss habe ich noch ein Sonderangebot, aber nicht auf dem Büchertisch, sondern hier von der Bibel geistlicherweise. Sonderangebot, Hebräer 4, Vers 16, kostenlos. Eine bestimmte Gnade will uns der Herr gerne schenken. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Sonderangebot, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Wir müssen nicht erst immer versagen, wir müssen nicht erst immer sinken. Im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit stand auch ein Artikel von Pastor Fünning. Haben Sie das gelesen? Und Fünning schreibt so schön, ich habe den Eindruck, manche Christen, die sehen viel lieber das Bild vom sinkenden Petrus als vom wandelnden Petrus. Die lieben viel mehr den sinkenden Petrus. Da kann man sich vielleicht besser mit identifizieren. Aber es geht darum, dass wir nicht dauernd sinken, sondern dass wir wandeln. Und so schenkt uns der Herr Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Es gibt auch die Gnade zur späten Hilfe. Wir sind gesunken, gefallen, gestolpert, gestrauchelt, wir liegen mal wieder am Boden, wir sind mal wieder down, wie man das modern ausdrückt. Und dann brauchen wir auch nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wir haben einen Herrn, der da hilft. Bruder Wolfgang Jugel hat so fein geschrieben in Gnade und Herrlichkeit in dem Artikel Melchisedek, haben Sie das beachtet? Da hat er so fein geschrieben, wir können Gott auf zweierlei Weise verherrlichen. Erstens, indem wir die Sünde meiden. Und zweitens, wenn uns doch eine Sünde übereilte, entschlossen aufstehen und den Weg mit dem Herrn weitergehen. Entschlossen aufstehen und den Weg weitergehen. Gnade zur späten Hilfe für gefallene, gestrauchelte, die gibt es dem Herrn sei Lob und Dank. Aber es gibt auch Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist das Sonderangebot, das ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben wollte. Machen wir doch davon reichlich Gebrauch, dass wir Menschen sind, die rechtzeitig die Waffenrüstung anziehen, Gnade nehmen, auf dass wir bei Begegnungen mit anderen Menschen, auf dass, wenn am Montagmorgen der erste Ärger im Betrieb schon vorprogrammiert ist, wir Gnade haben. Das schenke der Herr uns allen. Amen.